Gnade und Friede möge euch in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus immer reichlicher zuteil werden. Wir wollen heute Morgen noch ein Wort hören, welches wir finden in den Klageliedern Jeremias, Kapitel 3, die Verse 22 bis 33. Klagelieder 3, 22 bis 33. Und da lesen wir wie folgt. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt, und stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Backe dar dem, der ihn schlägt, und lasse sich viel Schmach antun. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Der Prophet Jeremia hat die Klagelieder verfasst angesichts der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier. Die Nachfahren Davids, also die Könige von Jerusalem, waren gottlos geworden und hatten das Volk Gottes mit ihrer Herrschaft völlig verdorben. Auch das Volk selbst hatte Gott, seinem Bund, seinem Gesetz und seinen Verheißungen längst den Rücken gekehrt. Jeremia hatte über Jahre hinweg geredet zu ihnen, damit das Volk Gottes sich doch bekehrte. Aber wie wir leider wissen und gehört haben, war alles umsonst. Seine Predigt fand nur taube Ohren. So kam dann schließlich, was kommen musste. Das Gericht. Nämlich das Gericht, das Gott im Mosebund angekündigt hatte, für den Fall, dass das Volk von Gott abfallen würde. Und das blieb auch hier nicht aus. Denn das Heer der Babylonier unter Nebukadnezar eroberte das jüdische Land, belagerte Jerusalem, seine Hauptstadt. Und nach großer Not fielen diese Stadt und ihr König, der ja immerhin ein Nachfahre des König Davids war, in die Hand dieses heidnischen Herrschers. Jeremia hatte also allen Anlass zu klagen. In Kapitel 1 seiner Klagelieder, in Versen 1, 3 bis 5, hören wir seine Klage. Wie liegt die Stadt so verlassen, die voll des Volkes war? Sie ist wie eine Witwe, die Fürstin unter den Völkern und die eine Königin in den Ländern war, muss nun dienen. Juda ist gefangen in Elend und schwerem Dienst. Es wohnt unter den Heiden und findet keine Ruhe. Alle seine Verfolger kommen heran und bedrängen es. Die Straßen nach Zion liegen wüst, weil niemand auf ein Fest kommt. Alle Tore der Stadt stehen öde. Ihre Priester seufzen, ihre Jungfrauen sehen jammervoll drein und sie ist betrübt. Ihre Widersacher sind oben auf. Ihren Feinden geht's gut. Denn der Herr hat über die Stadt Jammer gebracht, um ihrer großen Sünden willen, und ihre Kinder sind gefangen vor dem Feind dahingezogen. So klagte hier der Prophet Jeremia. Wir erkennen daran, dass das Gericht Gottes hier hart war und schmerzlich. Und es brachte zahllosen Menschen zu Tode und vieles andere an Leid und Elend. Und das soll auch der Hintergrund unseres heutigen Predigttextes sein. Jeremia muss das Geschehen, dessen Augenzeuge er geworden war, ja auch auf irgendeine Art und Weise verarbeiten. Und zwangsläufig muss er dabei auch auf das Böse zu sprechen kommen, das nicht nur sein Volk betraf, sondern auch ihn selbst. Hören wir auf einige Verse, die vor unserem Predigttext stehen, in den Versen nämlich 1 bis 8 in Kapitel 3. Und da sagt er: Ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Rute des Grimmes Gottes. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gewendet gegen mich und erhebt sie gegen mich Tag für Tag. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen. Er hat mich ringsum eingeschlossen und mich mit Bitternis und Mühsal umgeben. Er hat mich in Finsternis versetzt wie die, die längst tot sind. Er hat mich ummauert, dass ich nicht herauskam und mich in harte Fesseln gelegt. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Wir sehen an diesen Worten, dass Jeremia keineswegs mit positiven Erfahrungen gesegnet war. Gott hatte ihn zuerst zum Propheten berufen und ihn die Konfrontation mit der Gottlosigkeit seines Volkes aushalten lassen. Dabei ging die Feindschaft seiner Hörer so weit, dass sie versuchten, ihn umzubringen. Und dann musste er mit ansehen, wie sein Volk mit Krieg überzogen wurde, wie Leid und Elend hereinbrachen und er mittendrin stand und nicht einfach auswandern konnte. Es war auch für ihn keine Genugtuung, dass Gott sein ungehorsames Volk so hart hier bestrafte, obwohl es ja wie eine nachträgliche Rechtfertigung von Jeremias Botschaft erscheinen mochte. Viel zu hart war das Elend, das er sehen musste, als einer derer, die die Zerstörung Jerusalems überlebten. Ja, vielleicht könnten wir so weit gehen, um zu sagen, dass er drohte, an Gott irre zu werden. Ein Gott, der nicht auf das Gebet seiner Kinder antwortet, ist eher ein Problem als ein Gott, auf den man hoffen möchte. Nun, was bedeuten auf diesem Hintergrund nun die Sätze unseres Textes heute Morgen? Zum einen thematisiert unser Text das Böse in der Welt nicht eigens, aber er setzt es voraus. Warum? Das Böse ist mitten unter uns. Es ist da. Gott muss damit umgehen und wir auch. Und nur von dieser Vorgabe her können wir heute Morgen diese Verse Jeremias richtig verstehen. Und von daher lasst uns zunächst einmal das Böse betrachten, welches in dieser Welt ist. Was bedeutet überhaupt das Böse und die Bosheit und von wem kommt sie? Dazu lasst uns schauen, was die Bibel dazu sagt. Nun, im Grundtext bezeichnen diese beiden Begriffe weniger eine einzelne Eigenschaft, als vielmehr eine innere, göttliche, gottfeindliche Haltung, die sich eben auf allen Gebieten unseres Lebens auswirkt. Und die Ursache dessen wissen wir auch, denn das Wissen um Gut und Böse hat sich der Mensch am Anfang der Menschheitsgeschichte im Ungehorsam gegen Gott erworben. Ohne jedoch jetzt fähig zu sein, aus seiner eigenen Kraft heraus das Gute zu tun. Und wir wissen auch, von wem das Böse kommt. Und das ist der Teufel. Und damit ist das Wesen des ganzen Bösen schon aufgedeckt. Böse ist in der Tat alles, was die Ordnung und die Pläne Gottes stört. Und Bosheit als Gesinnung ist der Trieb zu solch einer Störung, nämlich die Auflehnung gegen Gott. Von dem Teufel sowie den bösen Menschen genügt es nicht, alleine die Ordnung Gottes für ihre Person zu verneinen. Nein, sondern sie wollen sie in jedem Bereich untergraben. So im Bereich des Leibes, im Bereich der Ehe, des Eigentums, der Ehre, des Vertrauens, der Liebe und der Aufrichtigkeit unter den Menschen. Jeder sichtbar werdende Plan Gottes ist ihnen ein Ärgernis, das sie bekämpfen müssen, soweit ihre Macht es zulässt und reicht. Über den Menschen ist das Böse in die Welt eingedrungen und möchte seitdem den Schöpfer Gott das Eigentum dieser Welt streitig machen. Und in diesem Zusammenhang spricht die Bibel von der bösen Welt, dem von der Bosheit verunreinigten bösen Land, den bösen Tieren und der bösen Zeit. Und diese Rebellion hat den Menschen, wie wir wissen, aus der Gemeinschaft mit Gott gebracht. Und damit ist der Mensch der Krankheit und dem Tode preisgegeben. Und so ist auch das Böse leider im Volk Gottes gegenwärtig. Denn die Wurzel des Bösen steckt in uns allen. Und jeder von uns hat seine schwache Seite. Auch das gilt auch uns Gotteskindern, heute Morgen so, wie wir hier versammelt sind. Unsere Natur, ihr Lieben, ist genauso verdorben wie die der Ungläubigen. Von daher ist es ein Irrtum zu meinen, wir seien wahrhaftig innerlich gut. Die Lebenswirklichkeit von uns ist eine andere. Da geschehen Sünden im Verborgenen, unser immer wieder aufbegehrender Egoismus, die zerbrochenen Ehen, die offenen Skandale und der Streit und die Machtkämpfe. Unter Christen beweisen uns immer wieder das Gegenteil. Und dass besonders noch die evangelischen Großkirchen zu Vorkämpfern des Abfalls und der Unsittlichkeit geworden sind, müssen wir auch traurig zur Kenntnis nehmen. Und irgendwo in diesem Chaos, in dieser Zeit, leben wir mittendrunter, die wirklich im lebendigen Glauben stehen, unter der Zucht des Heiligen Geistes leben und selbst verleugnen, ich hoffe, friedfertig sind und uns einander in der christlichen Liebe begegnen. Aber unsere Zahl ist, wie wir leider wissen, sehr, sehr gering. Und trotzdem geht es uns auch gut. Wir haben jetzt, dem Herrn sei Dank, seit über 70 Jahren Frieden in diesem Land. Aber es soll niemand meinen, wir hätten diesen Frieden, damit auf den Love Parades und Christopher Street Raids die Errungenschaften der sexuellen Befreiung demonstriert werden können. Es soll auch keiner meinen, der Friede sei da, um ungeborene Kinder abzutreiben und pflegebedürftigen Alten aktive Sterbehilfe zu leisten. Der Frieden ist eben nicht dazu da, dass der Mensch sein zuchtloses und egoistisches Leben ungehindert ausleben soll. Alle diese Erscheinungen sind doch nichts anderes als ein Ausdruck des Abfalls von Gott. Also die Bosheit in dem Menschen. Unser Herr muss sich solche Menschen Tag für Tag anschauen, sie ertragen und sie auf seine Weise auch regieren. Doch eigentlich hätte er jegliche Gründe, mit so einer abgründig bösen Gesellschaft kurzen Prozess zu machen. Und in der Tat hat Gott wieder und wieder in der Geschichte im Verfall stehende Völker oder Kulturen durch Krieg und Gewalt untergehen lassen. Das darf uns aber nicht dazu führen, dass wir das Gericht herbeisehnen. Denn wir sollten dabei nicht vergessen, dass es sehr, sehr schmerzlich sein wird für viele. So wie ein Jeremia den Krieg um Jerusalem erlebt und erlitten hat, Und so wie ein Daniel mit seinen Freunden die zwangsweise die Verschleppung nach Babel erleben mussten, so stehen auch wir mitten in diesem Unheil, was uns jederzeit widerfahren kann. Und wie kann man angesichts dessen von der Güte Gottes sprechen? Lasst uns das betrachten. Jeremia sagt in Vers 22 unseres Textes ja, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Zunächst stellen wir fest, dass nur ein demütiger Mann so reden konnte, der sich nämlich vollständig unter das Gericht Gottes über sein Volk beugte. Er hatte erkannt, dass das Gottesvolk seiner Zeit es wohl verdiente, unter diesem Gericht zu stehen, ja gar komplett ausgerottet zu werden. Selbst das wäre gerecht. Aber Gott hatte sich einen Rest übrig gelassen. Dadurch stand ihm Gottes Güte, Barmherzigkeit und Treue doch vor Augen. Ihr Lieben, an Jeremia erkennen wir doch, dass völlige Beugung unter Gottes züchtigender Hand vieles erleichtert. Eine solche Haltung sollten auch wir einnehmen, wenn der Herr solche Wege mit uns geht. Und der Herr wollte seinem Volk, das er liebte, doch auch wieder gnädig sein. Und so hielt er ihm die Treue. Und wir erinnern uns, dass der Prophet Jeremia eben nicht unter den nach Babylon Verschleppten war. Er war mit dem einfachen Volk im Lande geblieben und konnte täglich die Trümmerfelder sehen und das ganze Elend, das die Babylonier zurückgelassen hatte. Er sah verwüstete Äcker, zerstörte Dörfer und das zerstörte Jerusalem bot sich ihm als eine Trümmerstadt dar. Er sah mit Sicherheit abgemagerte Gestalten. Er sah, wie Kinder in den Armen ihrer Mütter starben, weil es eben in diesem Land auch nicht genug zu essen gab. Doch die wenigen im Land verbliebenen Leute waren doch der Beweis dafür, dass Gottes Güte nicht vollständig von seinem Volk gewichen war. Darum lobte er Gott, indem er sagte, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue, sie ist groß. Die Treue Gottes war nicht ohne Grund. Denn Gott wollte in seinem Sohn Jesus Christus sein Volk erlösen und es mit sich selbst versöhnen, wie wir wissen. Und so dürfen wir auch wissen, dass Gottes Güte in Jesus Christus gänzlich offenbar geworden ist. Sie ist nicht nur ein Gegenstand der Rede, sondern sie ist eine Tat. Sie ist wahrhaftig geschehen. In unserem Herrn Jesus zeigt Gott, dass er gnädig ist und dass seine Barmherzigkeit einen Grund hat. Er sandte ihn in diese böse Welt, um Sünder aus Gnaden selig zu machen. Und wer das erkannt hat und zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen ist, der darf auch zum Volk Gottes gehören. Um Jesu Willen ist Gott seinem Volk gnädig. Das galt auch für den Rest des Gottesvolkes, der im Lande damals verblieben war. Und auch Jeremia erkannte, dass es allein Gottes Güte war, dass er selber noch am Leben war. Denn er hatte erkannt, wie wir in Vers 24 lesen unseres Textes, der Herr ist meine Seele, ist mein Teil, spricht meine Seele. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Und es heißt hier nicht, der Herr ist beinahe völlig mein Teil. Und es heißt auch nicht, der gehört zu meinem Teil. Sondern er selber ist Summe und Inhalt des Erbteils meiner Seele. Und damit drückt er nichts anderes aus als, der Herr ist mein Reichtum, ja, mein ganzes Vermögen, alles, was ich habe. Und auch David sagt es uns in Psalm 16, der Herr ist mein Gut und mein Teil, du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. mir ist ein schönes Erbteil geworden. Und in diesem Umfang des Bereiches liegt alles, was wir wünschen und besitzen können. Der Herr ist mein Teil. Nicht bloß seine Gnade, seine Liebe, sein Bund, sondern Gott selbst ist es. Und, ihr Lieben, ist uns das immer bewusst, jeden Tag neu vor Augen? Nehmen wir an, jeder von uns freut sich, wenn er etwas Schönes geschenkt bekommt. Sei es ein Vermögen aus einer Erbschaft oder ein sonst anderes prachtvolles Geschenk. Hier nun sagt Jeremia, dass Gott sein Teil ist, das, woran er sich freut, auf das hin er sein Leben ausrichtet, das, worauf er hofft, ja, woran er sein Herz hängt. Und wenn er das sagt, dann sagt er auch im Umkehrschluss, ich hoffe nicht auf Menschen, denn sie sind trügerisch und unzuverlässig. Ich hoffe nicht auf Geld und Reichtum, denn was nützen sie mir, wenn sie mir genommen werden? Wie den vielen, mit denen er es damals zu tun hatte, die ihre Häuser und Besitztümer verlassen mussten, als sie in die Verbannung geführt wurden. Und ähnlich war auch die Erfahrung Asafs, der an einer sehr wichtigen Stelle in Psalm 73 sagt, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und Jeremia sagt uns auch, was das praktisch weiter für uns bedeutet in Vers 24. Darum will ich auf ihn hoffen. Und er begründet dies mit den Worten in Vers 25. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Nun wissen wir leider aus eigener Erfahrung, denke ich, dass Hoffen und Warten sind nicht immer angenehme Tätigkeiten von uns. Und es entspricht auch nicht unserer Natur. Hoffen und Warten sind gekennzeichnet nämlich davon, dass das, was man gern hätte, dass man nicht da ist. So ist es, wenn man Gott im Gebet anruft, aber er erst einmal nicht antwortet. Vergleichen wir es mit einem Beispiel, rechtzeitig auf dem Bahnsteig zu stehen und auf einen Zug warten zu müssen, der eine halbe Stunde Verspätung hat. Wir empfinden das wohl in der Regel als Zumutung und als vergeudete Zeit. Aber wir nehmen es doch in Kauf, weil wir davon ausgehen, dass der Zug schon unterwegs ist und kommen wird. Und dann erscheint es uns oftmals viel problematischer, auf unseren Herrn zu hoffen, den man nicht sieht. Auf ihn zu hoffen, ihn im Gebet anzurufen und auf seine Antwort zu erwarten, erscheint uns darum oftmals als sehr ungewiss. Aber auf den Zug hoffen wir und wissen, dass er kommt, auch wenn mit Verspätung. Sind wir so kleingläubig, dass wir unserem Herrn das nicht zutrauen, dass er uns zur rechten Zeit helfen wird? Und trotz all dieser von uns Menschen, mit unseren menschlichen Unsicherheiten, steht hier, der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt. Also Gott ist immer noch gnädig dabei. Das ist doch eine große Zusage an uns, deren wir uns täglich erinnern müssen. Trotz all unserer Sündhaftigkeit und Schwachheit. Auf den Herrn harren, das bedürfen wir in Zeiten anhaltender Trübsal und Prüfung. Und da wartet der eine oder andere von uns auf Hilfe, Licht, Klarheit in irgendeiner Sache, Trost und Kraft für gewisse Tätigkeiten. Und es dauert. Doch die Frucht solches Harrens und Wartens ist oft das Aufdecken auch einer Sünde in unserem Leben, die uns bisher nicht bekannt war. Wenn wir an diesem Punkt zu uns selber nicht ganz aufrichtig sind, so liegt in diesem inneren Offenbarwerden von Sünde schon ein Trost für uns. Denn der Schaden an und für sich bringt keinen Trost, wie wir wissen. Aber er zeigt uns doch den Zweck, der Leidensschule unseres treuen Herrn, der uns läutern und reinigen will. Und dann können wir auch sagen, dein Harren wird zu seiner Zeit lauter Segen sein. Es wird zur Offenbarung der Liebe des Herrn und seiner Weisheit. Und merken wir uns, wer nicht harren lernt oder warten lernt, lernt überhaupt nicht viel. Denn er lernt sein eigenes Herz nicht verstehen, lernt Gott und seine Wege nicht verstehen, lernt keine Geduld und wird nicht bewährt. Das ist das Ergebnis. Er wird nicht bewährt. Lernen wir also ausharren. Und in diesem Harren suche nicht den äußeren Gewinn, sondern suche den Herrn. Frage nach ihm. Und fragst du nach ihm, so kommt Licht in deine Seele. Du verstehst ihn. Und was dir Last war, lernst du als himmlische Arznei kennen und siehst trotz des bitteren Geschmacks die Freundlichkeit des Herrn da drin. Und Jeremia tat genau das, obwohl er gerade das Gegenteil, wie wir gehört haben, ja erfahren hatte. Jeremia glaubte den Zusagen Gottes mehr als im Augenblick oder dem Augenschein. Und darin zeigt sich auch der rechte Glaube von uns. Auf Gott zu hoffen heißt nicht, dass in unserem Leben immer alles gut ging. Wir haben oft darüber schon gesprochen. Und das Erlebnis hier Jeremias beweist uns das auch. Es kann bedeuten, manchmal wirklich Lasten zu tragen, sich selbst zu verleugnen, Böses hinzunehmen, ohne etwas selber dagegen tun zu können. Dass uns Leid widerfährt, dass wir Schmerzen ertragen müssen, dass uns Grenzen gesetzt werden, die uns wehtun, die gegen unsere innere menschliche Natur sind. Wir lesen aber auch in den Versen 27 bis 33, hier was Jeremia weiter sagt, es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt, und stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Backe da dem, der ihn schlägt, und lasse sich viel Schmach antun. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte, denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Lieben, an diesen Worten sehen wir doch ganz klar, dass der Herr das Böse durchaus in seinen Dienst stellt, um damit bei seinen Kindern, also bei uns, ein positives Ziel in unserem Leben zu erreichen. Er redet hier insbesondere von dem jungen Mann, dem Mann in der prägenden Phase seines Lebens, und stellt fest, dass es gut ist, wenn dieser in seiner Jugendzeit lernt, sein Joch zu tragen. Er soll es in jungen Jahren lernen, durch den Glauben Leid zu bewältigen, Disziplin zu üben, seine Triebe zu beherrschen, Schwierigkeiten zu meistern, gegebene Grenzen an Zeit, Kraft und Geld zu akzeptieren, wie es ihm gegeben ist, und mit Behinderungen umzugehen. Er soll es lernen, sich vor Gott zu demütigen, zu schweigen und vor allen Dingen nicht vor Gott zu murren. Er soll es lernen, Gott nicht aus der Schule zu laufen. Wenn er solches nicht lernt, dann wird er zu einem unreifen, triebgeleiteten und unausgeglichenen Menschen, auf den man sich nicht verlassen kann. Und das zu lernen, gilt es auch uns allen immer wieder, daran festzuhalten. Bedenken wir früher, als es noch keine Mähmaschinen gab, wurde Gras und Getreide mit der Sense gemäht. Um aber die Sense wieder zu schärfen, setzte sich der Bauer am frühen Morgen hin an einen sogenannten Sengelstock und trieb mit einem speziellen Hammer die Schneide der Sense dünn aus, sodass sie hart und anhaltend scharf wurde. Und so in etwa müssen wir den Sinn hier unseres Predigtextes uns vorstellen. Gott benutzt leidvolle Erfahrungen, damit wir uns im Glauben bewähren und uns durch die Bewährung zu einem brauchbaren Gotteskind machen, die etwas aushalten können, der im gegebenen Fall Böses mit der Kraft und Hilfe Jesu ertragen kann ohne gleich sich aufzuregen oder gar den Kopf in den Sand zu stecken, wenn uns etwas gegen den Strich geht. Oder mit anderen Worten gesagt, Gott stellt das Böse, das geschieht, in den Dienst der Erziehung von uns. Und diese Erziehung beinhaltet nicht nur die Entwicklung in unserem Glaubens- und Heiligungsleben, sondern vor allem das stets wiederkehrende Nein zur sündigen alten Natur von uns. Das Nein zu Hochmut, zum Geltungsstreben und zur Selbstverwirklichung, wie es unsere Gesellschaft ja gerade immer so schön proklamiert. Und das geht auch nicht an der Gemeinde Jesu unsichtbar vorbei. Heute leben in vielen Gemeinden zahllose Brüder, die im Wohlstand aufgewachsen sind und es nie gelernt haben, auf etwas zu verzichten. Ihre Eltern haben ihnen jeden Wunsch erfüllt und sie haben es verinnerlicht, dass sie alles haben können. Die Folge ist dann ein Anspruchsdenken, das weder Demut noch Zufriedenheit kennt. Und die Folgen sehen wir dann darin, dass selbst in christlichen Gemeinden das oben beschriebene Böse üppig sprießt. Und wenn das dann so geschieht, dann ist das so, als würde der Herr sich gegen einstellen. Dann hat man das Gefühl, der Herr ist gegen mich. Und dann fällt es einem auch schwer zu glauben, dass er einem gnädig sei in diesem Moment. Und in der Tat, was heißt es schon, dass der Herr jemandes Teil und Erbe sei, wenn dieser Herr denen, die er erwählt hat, doch aus ihrer Sicht allerlei Widerwärtigkeiten zukommen lässt? Und das lässt sich steigern in der Aussage, was für ein Gott mag das sein, der selbst die Bitten seiner Kinder nicht erhört, das Böse nicht beseitigt, die Not nicht wendet, sondern alles so zu belassen scheint, wie es gerade ist oder schon immer war. Und das steigert sich dann nochmals mit der Frage, soweit kann es kommen, ihr Lieben, lohnt es sich wirklich auf einen solchen Gott zu hoffen? Gott antwortet auf dieses Problem mit einem Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 54, Vers 8. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig von dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ihr Lieben, ewige Gnade für uns? Ewig? Das bedeutet doch nichts anderes als Gottes Fürsorge für unser ganzes Leben. Und die hat schon mit unserer Erwählung vor Grundlegung der Welt angefangen. Und sollte Gott uns denn dann jemals aus den Augen verlieren? Darüber möge mal jeder nachdenken. Kommen wir zum Schluss. Aus dem Gesagten heute Morgen muss uns also deutlich werden, was auch der Apostel Paulus in Römer 8, 24 bis 25 sagt. Wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Und an die Galater schreibt er in 5,5, wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Das heißt doch nichts anderes. In dieser Welt gibt es kein wirkliches Heilsein und kein problemfreies Leben. Das erwartet uns erst in der neuen Welt, welche noch zukünftig ist. Halten wir auch fest, wir sind nach wie vor Sünder, wenn auch gerechtfertigt in Jesus Christus, unserem Herrn. Böses geschieht und wir sind immer wieder aufs Neue herausgefordert, der Sünde in unserem Herzen zu begegnen durch Selbstverleugnung, durch Sanftmut, Geduld und dadurch, dass wir der Bosheit der anderen, die uns gegen uns tun, in Barmherzigkeit noch begegnen. Der Herr sagt nicht umsonst, betet für eure Feinde. Und das können wir nur in der Gesinnung Christi tun. Und auch nur durch ihn. Sicher wird der ein oder andere denken, da habe ich auch schon versagt, oder das fällt mir schwer, oder das kann ich nicht. Aber selbst wenn wir da versagt haben, so dürfen wir doch zu unserem Herrn wiederkommen, Vergebung bitten. Er wird uns gnädig sein, er wird uns helfen, mit diesen Drängnissen auszuharren, in seiner Kraft. In uns selber haben wir diese Dinge nicht. Das kann allerdings aber auch nicht heißen, dass wir doch, wo offener Widerspruch in dieser bösen Welt geboten ist, schweigen. Oft fällt es uns schwer, den Mund zu öffnen, aber wir werden im Vertrauen auf den Herrn und die Kraft seines Wortes darauf verzichten, uns selbst zu helfen, sich eben mit menschlichen Mitteln Macht, Recht und Einfluss zu verschaffen. Sondern allein vertrauen wir auf den Herrn und seine Hilfe. Und trotzdem kommt die Frage, warum stehen wir manchmal so bedrückt und mutlos da? Nun, da kann es durchaus sein, dass es uns oft an der gründlichen Beugung vor Gott fehlt. An Erkenntnis unserer Schuld. Und deshalb kommt es uns vor, als habe es der Herr zu schlimm mit uns gemacht. Anderen Worten, wir fühlen uns ungerecht behandelt. Doch man bedenke, woher kommen wir denn? Und dann sehen wir nur auf das, was er uns genommen hat und nicht auf das, was er uns noch gelassen hat. Wir erinnern uns an den Spruch, das Glas Wasser ist halb voll, positiv, und der nächste sagt, das Glas Wasser ist leer, halb leer, negativ. Und dann sehen wir nur auf diese Dinge, die er uns genommen hat, nicht aber das, was wir noch haben. Mögen wir deshalb nie versuchen, nie gegen unseren Herrn zu murren, sondern seien gerecht, demütig, besonders dann in den Tagen, wo die Versuchungen auf uns hinzukommen, oder die Drangsal, oder die Trübsal. Und noch eins wollen wir festhalten, er geht immer weiter in seiner Güte, als wir es verdienen. Immer. Und von besonderer Wichtigkeit ist es, dass wir in schweren Zeiten den Halt nie fahren lassen, sondern uns alle Morgen wieder neu aufrichten an Gottes Barmherzigkeit und Treue. Und wer das versäumt, kommt eben leicht auf bedenkliche Weise auch unter die Macht der Finsternis. Und deswegen, ihr Lieben, ist es so wichtig, am Wort zu bleiben, im Gebet zu bleiben, die Versammlungen nicht zu versäumen, um sich mit dieser geistigen Waffenrüstung, die uns der Herr gegeben hat, auszurüsten. Wir haben also heute gesehen, dass Gottes Erbarmen und Treue über Israel kein Ende gehabt hat, weil er eben seinen Bund mit Abraham gemacht hat. Er feststeht und in Christus, Jesus, unserem Herrn, letztendlich zur Vollendung kam. Und sollte es in unseren Tagen da und da traurig sein oder aussehen, wie zur Zeit Jeremias, und so scheinen, als sei fast alles verwüstet, so dürfen wir den Mut doch nicht verlieren, denn der Herr wird wiederkommen. Seine Treue ist nämlich unabänderlich, und mit ihm kommt dann volle Hilfe für sein Volk auch. Dessen müssen wir uns gegenseitig trösten und erbauen und wollen unserem Herrn dafür dankbar sein. Und wir werden darauf achten, dass der Herr zu seiner Zeit die neue heile Welt erschaffen wird, wo eben nichts Böses mehr ist und es den Teufel nicht mehr geben wird. Und lasst uns bis dahin in Geduld harren und bedenken, dass die Lebenszeit auf Erden eine kurze ist, im Gegensatz zu der Herrlichkeit in Ewigkeit bei unserem Herrn. Ich schließe mit einem Wort aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 10 bis 17. Da heißt es zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle folgenvollen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Amen.